Du bist nicht allein in dem Podcast, ihr seid ja ein Team. Vielleicht kannst du euch erstmal vorstellen.
Ja, ganz genau. Also das Team besteht aus Jan Schellenberger, der ja noch viel mehr mit Radiostörfung verbunden ist als meine Person, der sich eben bei uns um den guten Klang, um die Tontechnik kümmert. Wir haben als eine Unterstützerin noch die Katharina Merz dabei, die sich übrigens den Song gerade eben gewünscht hat. Katharina kommt aus Öhringen, unterstützt uns im Bereich IT und Social Media, also zum Beispiel Aufbau der Website und dergleichen mehr.
Und wie seid ihr dann darauf gekommen, als Team gemeinsam einen True Crime Podcast zu starten?
Also die Grundidee kommt tatsächlich von meiner Person aus. Ich bin den beiden anderen dann, glaube ich, einfach so lange auf die Nerven gegangen, bis sie sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Nein, es ist natürlich irgendwie eine Genese. Man hat erstmal diese Idee und überlegt, was brauche ich dafür. Jan kenne ich seit ewig, also seit Jugendtagen letztendlich. Wir sind dann irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Erstmal ging es eher so um, kannst du mich beraten mit Technik oder dergleichen? Und irgendwann mal habe ich dann für mich nochmal so festgestellt, dass ich mit diesem Thema Soundtechnik und Tontechnik irgendwie so überhaupt rein gar nichts anfangen kann. Und dann, ja, dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann habe ich gefragt, willst du Fest mitmachen und willst du das Fest unterstützen? Und so ist es dann gekommen und bei Katha verhält sich es im Grunde genommen ähnlich.
Und wann seid ihr dann auf die Idee gekommen? Wie lange gibt es das schon?
Die Idee? Also die Idee gibt es bestimmt schon seit 2 Jahren, die Grundidee, aber es hat sich dann tatsächlich personell dann einfach auch noch irgendwie rausentwickeln müssen. Wie gesagt, also ich fände es relativ naiv, einfach zu sagen irgendwo, ich habe jetzt diese Idee und ich fange morgen damit an, sondern man muss da wirklich konzeptionell was dran machen, man muss gucken, welche Bedingungen muss ich herstellen, um da ein gutes Produkt auch zu machen. Aber ich meine, in Mikro rein labern kann sicherlich jeder, aber wir haben, glaube ich, schon irgendwie gewisse Qualitätsansprüche. Das heißt, man hat daran lang gearbeitet. Es gab auch mal andere personelle Konstellationen, wie man das umsetzen könnte, die aus verschiedenen Gründen dann eben nicht funktioniert haben. Und ich sag mal, so intensiv am Arbeiten sind wir jetzt so seit Mai diesen Jahres, also seit einem halben Jahr etwa.
Und wie war da der Arbeitsweg bisher? Habt ihr erstmal vorproduziert oder erstmal alle Themen für die Folgen rausgesucht?
Ja, es läuft so ein bisschen parallel. Also ich bin ja tatsächlich nicht nur der Host, sondern ich bin auch hauptsächlich für die Inhalte verantwortlich. Also ich mache die Recherchen. Ich hatte einige Folgen schon mal so probeweise was aufgeschrieben, weil man ja auch irgendwie gucken muss, wie man sowas aufbaut und so. Und das heißt, also wir haben schon relativ viel gescriptet und geschrieben und recherchiert und sind jetzt so an dem Punkt, dass wir 5 Folgen, glaube ich, mal vorproduziert haben, die so mehr oder minder, also da kommt noch ein bisschen Feinschliff oder sowas, aber die im Grunde genommen fertig sind, ja.
Und in Bezug auf den Namen, Podcast heißt ja Böses Blut, wie seid ihr auf den gekommen?
Ganz gute Frage, auch in, also bei einem Café, aber ich kann jetzt nicht sagen irgendwie, dass das jetzt eine wahnsinnig tolle Geschichte irgendwo dahinter gibt. Also wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, wir haben ja auch noch einen Untertitel, ja, der kommt noch hinzu, der heißt nämlich True Crime trifft Geschichte, weil das einfach auch, das macht vielleicht stärker noch das Wesen unseres Podcasts eben aus, dass wir eben kein ganz gewöhnlicher True Crime Podcast sind, sondern eben uns mit Themen aus einer bestimmten Zeit auseinandersetzen.
Und gab es dann Vorbilder oder Inspirationen für diesen Podcast? Und wenn ja, welche waren das?
Naja, es gibt da sicherlich mehrere Vorbilder, weil man Vorbilder kann man ja auch sich verschiedene Dinge durchaus angucken. Man kann sich angucken, wie macht es jemand technisch, wie macht jemand das sprachlich, wie geht er mit Informationen um. Da gibt es also ein Universum an Vorbildern. Ich höre auch tatsächlich einfach sehr, sehr gerne Podcasts genau aus diesen beiden Bereichen. Also True Crime und Geschichte sind beides so meine Steckenpferde. Es gibt sicherlich manche Sachen, wo man so ein bisschen so gedacht hat, oh ja, die machen das ganz gut. Ich denke, früher war mehr Verbrechen ist so ein Beispiel, die vielleicht so der Podcast ist, der am nächsten auch dran ist an dem, was wir machen werden. Ja, aber ansonsten name it. Also es gibt einen Haufen Vorbilder.
True Crime Podcast ist jetzt ja keine Marktlücke. Es gibt einige, wie zum Beispiel Mordlust, Mord auf Ex oder Verbrechen von nebenan. Aber worin unterscheidet sich Böses Blut von anderen Podcasts?
Ja, also zunächst vollkommen richtig, keine Marktlücke. Ich glaube, ich würde im Moment auch niemandem empfehlen, einfach so, ey, mach einfach irgendeinen True Crime Podcast, ja, und werd damit erfolgreich. Nein, also wir haben tatsächlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal uns ausgearbeitet. Wir machen historischen True Crime. Wir beschäftigen uns mit Kriminalfällen, die in der Zeit zwischen etwa 1800 und 1918 passiert sind. Es sind Fälle aus ganz Deutschland oder dem damaligen Deutschland, muss man sagen. Und und wir gucken tatsächlich sehr stark drauf, dass wir nicht unbedingt so die ganz groß spektakulären Fälle nehmen, die sowieso schon bekannt sind, weil sie in der Literatur oder anderen Podcasts schon bearbeitet wurden, sondern ich würde es immer so bezeichnen, so als die allgemeine Kriminalität, also ohne jetzt zu sagen, dass es deswegen weniger schlimm ist, aber sage ich mal, der nette Mord von nebenan quasi in diesem Zeitraum.
Die Fälle sollen also schon mal nicht weit verbreitet und sehr bekannt sein. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn die Fälle aus, die besprochen werden in dem Podcast?
Also ich komme ja sozusagen aus der Historiker-Ecke. Das heißt also, ich habe auch tatsächlich ein Interesse einfach an den geschichtlichen Hintergründen, die da eine Rolle spielen. Und ich würde sagen, ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass man mit dem Fall immer ein bisschen mehr erzählen kann als den Fall an sich. Ja, also das ist nicht unbedingt nur um die Details dieses einen Verbrechens geht, sondern, naja, an Kriminalität kann man halt immer sehr, sehr viel erzählen. Ja, du kannst viel über Psychologie erzählen, du kannst sehr viel über, wie funktioniert eine Gesellschaft, was sind ihre Moralvorstellungen. Aber ganz häufig kann man auch so nebenbei eine Biografie erzählen. Wie sieht eine Biografie eines armen Mannes, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Leipzig gelebt hat, wie sieht die aus? Ja, was hat er schon erlebt? Wie sieht er die Welt? Ja, also das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, dass man immer noch was miterzählen kann, wobei natürlich auf der anderen Seite der Fall natürlich auch so detailliert, wie es eben möglich ist, anhand der Quellenlage nacherzählt wird.
Dass man da noch drumherum viel findet, das ist ja bestimmt auch bei vielen Fällen der Fall. gibt es denn auch irgendwie eine persönliche Grenze, die du setzt, wo du sagst, das ist ein Thema, da möchte ich nicht drüber sprechen oder das sind Fälle, die sind mir vielleicht zu doll oder die sollen keine Plattform kriegen?
Nein, um es kurz zu sagen.
Ja, okay. Das heißt, da ist es ganz offen.
Ja.
Wie sind denn die Folgen aufgebaut?
Also man hört sehr viel mich. Ich bin der Host des Ganzen. Ich stelle diese Fälle vor. Was wir allerdings gemacht haben, also das Problem ist so ein bisschen, was, wenn du irgendwie einen aktuellen True Crime Podcast hast, die holen dann mal den Staatsanwalt oder die holen halt irgendwie einen Angehörigen der Betroffenen oder manchmal auch den Täter tatsächlich irgendwie mit ins Studio und sagen so, erzähl doch mal ein bisschen, ist bei uns schwierig, die sind alle tot. Ja. Was wir aber machen, um ein bisschen diese Lebendigkeit trotzdem wieder reinzuholen, ist, wir nehmen Quellen und lassen diese Quellen dann von verschiedenen Sprechern einfach vorlesen. Das sind dann immer so kleine Snippets von ein, zwei Minuten vielleicht, aber um einfach diesen Originalton mal zu hören, sei es jetzt ein Auszug aus einem Verhör oder aus einem Plädoyer, das vor Gericht gehalten worden ist oder auch ein Zeitungsartikel, der über den Fall erschienen ist. Da haben wir so einen Pool von Unterstützern, die eben da bereit sich gefunden haben, das zu machen, auch hier so aus Schwäbisch Hall hauptsächlich, aber teils ambitionierte Laien, teils auch Profis von Freilichtspielen und so weiter, die uns da unterstützen.
Die Täter und Opfer aus den Fällen, hast du schon gesagt, die könnt ihr natürlich nicht einladen, aber wird es sonst Gäste geben in dem Podcast oder ist es ohne Gäste und nur mit diesen Snippets von Quellen?
Also ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen zu sagen, also ich werde jetzt keine Gäste einfach reinholen, nur um der Gäste willen. Also jetzt nicht, dass jemand einfach da sitzt und irgendwie seinen Senf noch dazugeben kann. Es wird aber immer mal wieder sicherlich Themen geben, in denen sich das anbietet, einen Gast mit reinzuholen. Also um ein Beispiel vielleicht zu nennen. Wir haben, wie gesagt, diese Zeitgrenze eigentlich bis 1918, wo ich auch sagen würde, da kenne ich mich sehr gut aus. Aber es gibt dann zum Beispiel Fälle, die durch die Biografie der Täter dann noch weit in die Gegenwart hineinreichen, zum Beispiel in die Zeit des Nationalsozialismus. Einen Fall habe ich gerade vorbereitet, wo ein Täter als sogenannter Berufsverbrecher danach im Konzentrationslager endet und auch stirbt tatsächlich. Und da probiere ich auf Kompetenz von Kollegen und Freunden zurückzugreifen und habe auch schon jemand angefragt, der auch einen Podcast zum Thema NS-Zeit eben macht, ob er da bereit ist, uns ein Statement und das einfach fachlich besser einordnet. Ja.
Wer ist denn die Zielgruppe von Böses Blut? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, das können wir noch schwer sagen. Es gibt uns ja noch nicht. Ich denke, gut, es gibt natürlich Statistiken darüber, wer hört überhaupt Podcasts und wer hört True Crime Podcasts. Frauen sind da ja zum Beispiel irgendwie eine ganz, ganz wesentliche Zielgruppe immer dabei. Naja, wir haben halt so ein bisschen das Ding, wir probieren irgendwie zwei Welten zu erreichen. Also zum einen Leute, die eben sich für Geschichte interessieren und andererseits Leute, die sich für True Crime interessieren. Und es zeichnet sich für mich jetzt noch nicht so wirklich ab, aber ich denke, ich hoffe, dass wir da einfach so eine Mischung einfach herstellen können. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es so ein bisschen so statistische Anhaltspunkte. Es sind Leute so in meinem Alter, also so um die 40 hauptsächlich, die das gern hören, ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und die probieren wir zu erreichen, ja.
Können wir denn als Zuhörer von dem Podcast und auch du als Host nachts noch ruhig schlafen, wenn wir in den Podcast einschalten?
Weiß ich nicht genau, das hängt von euren Schlafgewohnheiten ab. Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die perfekt bei Podcasts irgendwie einschlafen können. Und zwar auch, wenn da vorher irgendwie Bäche von Blut geflossen sind. Ich hoffe es. Also wir probieren jedenfalls nicht sozusagen so einen Gewaltvoyeurismus durchzuführen, dass man jetzt sagt, ich muss euch jetzt aber unbedingt erzählen, wie irgendwo die Wunde in der Kopfschwarte des Opfers ausgesehen hat, weil das nicht das Wichtige ist. Ja, also das hat auch was damit zu tun, wie wir überhaupt über Menschen sprechen möchten. Also wir möchten die Personen, auch wenn die schon lange tot sind, die eben als Menschen darstellen und glauben auch, dass sie mit einer Würde ausgestattet sind. Aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ist nicht so interessant. Also ich finde es nicht so wichtig irgendwie, wie jetzt irgendwo die Wunde XY oder wie schrecklich die Leiche ausgesehen hat, sondern es geht uns vielmehr darum zu gucken, warum begehen Menschen Verbrechen? Wie können Verbrechen auch aufgelöst werden mit den technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit, die natürlich ganz andere waren, als wir sie heute kennen. DNA und sowas gab es alles nicht. Und das Dritte ist, wie probiert eine Gesellschaft wieder Gerechtigkeit herzustellen? Mit der Zusatzfrage, gelingt es ihr?
Ja. Wo kommt die Faszination an True Crime bei dir her?
Ich kann sagen einfach, ich beschäftige mich ja seit etwa 15 Jahren sehr verstärkt und intensiv, mittlerweile dann eben auch lange Zeit beruflich mit dem Bereich Geschichte, auch regionale Geschichte hier in Hohenlohe und Schwäbisch Hall. Und tatsächlich ist eine der ersten Archivakten, die ich überhaupt jemals auf dem Tisch hatte und mit der ich mich beschäftigt habe, bezog sich auf einen Kriminalfall. Und ich habe dann irgendwie da reingeguckt und dachte, wow, was für eine grandiose Quelle. Du hast da ein Verhörprotokoll aus dem 18. Jahrhundert. Das ist an und für sich schon mal super spannend, irgendwie nachzuhorchen oder nachzulesen natürlich irgendwie, was da jemand gesagt hat. Aber genau das, was ich vorher schon so ein bisschen habe anklingen lassen, es gibt dann immer so wahnsinnig viele Themen, die so auch am Rande des Ganzen stehen, weil der erzählt natürlich irgendwie total viel aus seinem Alltag und seinen Wertvorstellungen und so weiter und so fort und eben nicht nur über den Fall an sich. Und irgendwie bin ich da so ein Stück weit an diesen Akten hängen geblieben, habe dann ja viele Jahre lang auch fürs Landesarchiv Baden-Württemberg, speziell fürs Hohenlohe Zentralarchiv in Neuenstein gearbeitet, habe auch da eben intensiv in Kriminal- und Gerichtsakten hineingeschaut, habe dann irgendwann mal auch eine Archivführung entwickelt, die bis heute irgendwie ganz gut läuft und die man so zweimal im Jahr besuchen kann. Genau, das ist so der Grundeinstieg in dieses Thema. Also der Weg geht tatsächlich so ein Stück weit über die Geschichte, um die Frage vielleicht kürzer zu beantworten.
Und du hast es gerade schon erwähnt, du bist sehr geschichtsinteressiert und wir haben gelesen, du bist bei der Geschichtsvermittlung auch tätig. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Also das ist im Grunde genommen geht es einfach darum, neben dem, dass man natürlich auch forschend einfach tätig ist und sich mit seinen Themen auseinandersetzt, die Sache an andere Leute einfach auch weiterzugeben. Und zwar auch an Leute, die jetzt vielleicht keine Historiker sind oder keine super Nerds sind, die sich nur mit Geschichte auseinandersetzen. Um es konkret zu machen, also ich habe in Neuenstein oder mache immer noch ein relativ buntes Bildungsangebot. Zum Beispiel kann man in Kursen bei mir lernen, wie man alte Handschriften entziffert. Es gibt Angebote zur Familienforschung, also das, was man früher Ahnenforschung genannt hat, so die Vorfahrenschaft zu erkunden. Führungen habe ich gerade eben schon gesagt. So in diesem Bereich Beratungsangebote, also wo Leute auch mit Fragen einfach kommen können und sagen können, an welches Archiv muss ich mich denn wenden, wenn ich irgendwas über XYZ rausfinden möchte, solche Dinge.
Du bist also sehr nah dran an Archiven. Und nutzt du diese dann für deine Recherche, entweder für die Bücher oder auch für den Podcast?
Ja, natürlich. Also für die Bücher zumal, das ist klar. Also da haben die Archive eine große Rolle gespielt. Jetzt beim Podcast ist es so, wo es möglich ist, nutzen wir natürlich Archivmaterial oder nötig und sinnvoll ist, nutzen wir Archivmaterial. Da kommen sicherlich noch andere Quellentypen verstärkt mit hinzu. Also ich denke da zum Beispiel an historische Zeitungen, die wir auswerten. Teilweise gibt es zeitgenössische Literatur, also so die Vorgänger der heutigen True-Crime-Literatur gibt es auch schon im 19. Jahrhundert, die wir mit anwenden oder auch eben moderne Literatur, dass jemand sich schon mal mit einem Fall beschäftigt hat. Aber wir probieren natürlich schon immer relativ nah am Originalmaterial zu arbeiten, wenn es denn vorhanden ist.
Und wie kommst du dann genau an die Informationen, wenn du einen spezifischen Fall dir ausgesucht hast? Wo sind da deine Anhaltspunkte?
Naja, also man hat halt irgendwie auch Erfahrungswerte letztlich, also welche Archive da zuständig sind, wer was dazu eben haben könnte. Mittlerweile haben viele natürlich auch relativ gute Online-Findmittelsysteme, wo man schon mal einfach von zu Hause aus nachgucken kann, liegt da möglicherweise was vor zu diesem Fall. Wenn es jetzt keine riesengroßen Aktenstapel sind, kann man da eben auch sich Digitalisate besorgen, muss nicht mehr hinfahren, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall gewesen wäre häufig oder 20 Jahren. Und ansonsten, naja, es ist halt so ein bisschen Recherche-Know-how, ja. Also das lernt man halt by doing letztlich irgendwo, wenn man gerade irgendwie das Thema Zeitungen irgendwie rannimmt. Es gibt mittlerweile riesige Datenbanken, wo man digitalisierte Zeitungen des 19. Jahrhunderts einfach am PC lesen kann, ohne das Haus verlassen zu müssen. Und Erfahrungswerte.
Und wir haben es gerade schon angesprochen, du hast Bücher geschrieben, du bist in der Geschichtsvermittlung tätig und jetzt hast du dich aber dem Medium Podcast zugewendet. Was reizt dich daran vor allem?
Ich denke, dass der Podcast natürlich nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen kann. Für mich war es bei diesem speziellen Projekt jetzt auch wirklich entscheidend zu sagen, ich habe jetzt irgendwie relativ viel hier in der Region Hohenlohe gemacht, habe mir da auch meine Sporen irgendwie so verdient so ein bisschen mit den Projekten, die ich bisher gemacht habe, und das ist für mich jetzt auch so ein bisschen die Möglichkeit, über diesen Tellerrand hinauszukommen und zu sagen, wir machen jetzt ein Produkt, das sich eben auf ganz Deutschland oder den deutschsprachigen Raum einfach bezieht. Das ist so ein bisschen das eine. Das andere ist, glaube ich, eher auch vielleicht so ein internes Ding, zu sagen, ein Podcast, also da brauche ich keinen Verleger irgendwie im Hintergrund irgendwo, der sagt so, ah, das ist aber vielleicht irgendwie nicht so gut oder nicht so interessant oder das kriegen wir nicht auf den Markt, sondern also wir machen das jetzt eben eigenverantwortlich, ja, und probieren das eben so zu machen, wie wir es für gut und richtig halten. Das ist ein sehr schönes Gefühl des Arbeitens. Und als drittes würde ich tatsächlich sagen, dass wir damit auch andere Möglichkeiten der Darstellung einfach haben. Also es macht natürlich auch Spaß einfach. Also erzählen ist ja irgendwie sowas, das macht, also ich mach's gerne, ja, und das macht eben auch Spaß, das dann eben über sein Thema zu berichten, mündlich.
Bei True Crime, da geht es um wahre Kriminalgeschichten. Wie leicht oder schwer ist es denn, die Wahrheit herauszuarbeiten?
Ich würde sagen, es ist schlechterdings unmöglich. Wir haben Geschichten über das, was wir uns vorstellen als Wahrheit, aber auch nach dem bestgeführten Prozess vor Gericht haben wir eben die Entscheidung des Gerichts und ob das die Wahrheit ist oder wie viel davon Wahrheit dann ist irgendwo im Ergebnis, das lässt sich nicht beurteilen. Das ist aber bei Geschichte ehrlich gesagt immer so. Ja, wir haben ein Bild davon, was passiert ist, und das lässt sich, glaube ich, eins zu eins einfach auf dieses juristische Feld einfach übertragen.
Nimmst du denn auf der Suche nach der Wahrheit irgendwie Kontakt zu Nachfahren auf, wenn es die irgendwie noch gibt? Oder beschränkt es sich auf die Materialien in den Archiven und sonstige Recherche?
Also bisher hat sich das so nicht ergeben. Ich habe über einen Fall mal gearbeitet, der hier in der Region tatsächlich im späten 19. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat, den wir auch irgendwann mal im Podcast nochmal verwursten werden. Da war es tatsächlich so, dass sich plötzlich herausgestellt hat, es gibt noch Nachfahren, die auch noch tatsächlich diesen Namen tragen, die aber überhaupt nichts wussten über diese Vorgänge aus den 1880er Jahren und so ein bisschen konsterniert bei mir im Vortrag drin saßen. Aber im Grunde mache ich das jetzt erstmal nicht. Also ich erwarte mir davon, ehrlich gesagt, meistens auch keine besonders hilfreichen Informationen schlicht und ergreifend.
Weil es ja dann auch schon lange her ist.
Genau.
Ja. Den Protagonisten gerecht zu werden aus den Fällen, das ist euch sehr wichtig und sie auch fair zu behandeln. Wie gelingt das?
Also ich kann da immer nur hoffen, dass es gelingt. Unser Gedanke dahinter ist, ich habe es vorher schon mal gesagt irgendwo, also wir werden jetzt nicht hingehen und sagen, wir beschreiben euch jetzt irgendwo eine Leiche in allen Details, zumal wir ja nicht dabei waren, meistens auch keine bildlichen Zeugnisse davon haben. Das werden wir zumindest nicht dann tun, wenn es überhaupt nichts zur Sache tut am Ende. Also ich habe irgendwie keine Lust, jemanden zur Schau zu stellen, sozusagen. Ich glaube, es gelingt dadurch, dass man probiert, irgendwie empathisch auch an diese Figuren, an diese realen Figuren einfach heranzugehen. Und es gilt natürlich für Opfer, es gilt aber auch für Täter und Täterinnen, einfach zu sagen, so ja, ich schaue mir die an, vielleicht auch mit dieser Schuld, die sie auf sich geladen haben, aber man muss natürlich auch hingehen und sagen, wie kam es dazu? Also was sind die Hintergründe, warum ist jemand zum Täter, zur Täterin geworden, weil alles andere ist witzlos. Ich finde, das ist irgendwie vielleicht der Kern irgendwo von True Crime, zu sagen, ich möchte wissen, warum jemand sich sozusagen außerhalb des gesellschaftlichen Rahmens stellt mit dem, was er tut. Ja, das finde ich, also für mich zumindest ist das, glaube ich, also die Hauptfrage, die sich in True Crime beantwortet.
Und soll der Podcast eher zur Unterhaltung oder zur Aufklärung dienen?
Also zur Aufklärung würde ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen. Also da haben wir einfach diese zeitliche Distanz von mehr als, also mindestens 100 Jahren. Ich würde sagen, er soll ein Stück weit zur Bildung dienen, auf jeden Fall. Also wir informieren eben auch durchaus darüber, wie hat Kriminalistik, wie haben Gerichte vor 100, 150 Jahren gearbeitet. Daran kann man sich auch immer wieder gut angucken. Das lädt ja immer zum Vergleich ein. Wie machen wir es heute? Ja, auch manchmal zu gucken, wie sind manche Dinge entstanden, die wir heute noch so praktizieren. Nichtsdestotrotz darf man sich da, glaube ich, keinen Illusionen hingeben, dass Podcasting an und für sich immer auch ein Entertainment-Medium ist. Aber wir sind jetzt kein Comedy-Format, das jetzt irgendwo über jeden Sachverhalt noch einen flotten Spruch irgendwo hinterher schießen muss. Das passt einfach auch nicht zu dem, was wir tun wollen.
Ja, ich glaube, mit Aufklärung meinte ich eben auch diesen Bildungsaspekt, ja. Weil natürlich die Fälle, die sind ja, sind alle Fälle, die ihr behandelt, aufgeklärt oder gibt es auch Cold Cases eventuell?
Also bisher haben wir jetzt keinen expliziten Cold Case drin, aber das, was ich vorher gesagt habe, also wir starten gleich mit einem Fall nächste Woche, bei dem man schlicht und ergreifend sagen muss, das Gericht hat so entschieden und der Angeklagte hat bis zum Schluss gesagt, er ist unschuldig. Ja, und jetzt kannst du dich hinstellen und kannst sagen, ist es jetzt ein Cold Case oder akzeptieren wir einfach, das Gericht wird es schon richtig gemacht haben. Das darf nachher der Hörer entscheiden. Ich werde mich da nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt irgendwie klüger irgendwie als der Staatsanwalt oder der Richter, der da irgendwo die Akten gesehen hat und den Typen kannte und all das. Das liegt im Ohr des Betrachters sozusagen, ja.
Ja, dann kann sich quasi jeder am Ende ein Bild machen, auch ja, wenn es dann mal so Unsicherheiten gibt, dann werden die eben auch beleuchtet. Was wünschst du dir denn zum Podcast-Start nächsten Donnerstag?
Also ich wünsche mir, ja, also natürlich wünschen wir uns viele Hörer, ja, das ist klar. Ich freue mich drauf, weil viele Leute jetzt auch wirklich schon darauf warten, weil wir viel Arbeit von rein auch schon gesteckt haben, um uns ein bisschen bekannt zu machen. Ich freue mich sehr darauf, einfach die Rückmeldungen zu bekommen. Ich bin auf einige Meinungen sehr gespannt, auch von anderen Podcastern, mit denen wir mittlerweile in Kontakt stehen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir interessierte Hörer, auch kritische Hörer natürlich haben, aber auch wohlwollende Hörer, die Freude mit unserem Produkt haben, in das wir einfach sehr viel Arbeit reinlegen.